Herzlich willkommen bei Aquaaffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper mit Timo Schmitz vom Aquaristik-Kosmos. Ja, und damit ganz herzlich willkommen zur 32. Folge des Aquaaffin-Podcasts. Ja, heute habe ich mal wieder zwei Themen für euch dabei, die auch nochmal so ein bisschen die Einfahrphase bzw. das Neuaufsetzen eines Aquariums betreffen. Und das ist zum einen, wie lange sollte ich denn in der Einlaufphase denn wirklich mein Aquarium überhaupt beleuchten, ohne dass ich nachher vielleicht auf einmal damit Algen provoziere. Und auf der anderen Seite schauen wir uns nochmal an, was so die Haltbarkeit von In-Vitro-Pöttchen ist. Denn manchmal stellt man sich ja die Frage, okay, ich kann das jetzt vielleicht nicht brauchen, kann ich das nicht einfach stehen lassen und irgendwie ja dann erst in einer Woche einpflanzen. Genau das gucken wir uns heute mal ein bisschen genauer an, denn ich habe so ein bisschen Praxismaterial quasi dabei, was jetzt so hier aus der Neueinrichtung hinter mir übrig geblieben ist. Aber zu Beginn lasst uns mal wieder drauf gucken, was denn so passiert ist. Und ich habe ja schon im letzten Podcast so ein bisschen darüber gesprochen, die Neueinrichtung meines 80-Liter-Beckens, die ist jetzt vorüber und so langsam nimmt das Ganze immer mehr Gestalt an, denn die ganzen Pflanzen, die jetzt im Aquarium drinne sind, die fangen langsam an zu wachsen und verwurzeln sich jetzt auch. Ich hatte am Anfang mega Probleme, dass dann immer mal wieder HCC oder Glossostigma oder was auch immer aufgeschwommen ist und so langsam, aber sicher wird das Ganze immer dichter. Gerade auch hier die Eleocharis SP Mini vorne schön. Das ist wirklich, sieht wirklich ziemlich cool aus. Und wenn dieser Podcast jetzt hier rauskommt, dann kann ich schon mal eine kleine Ankündigung machen, dass ihr dann quasi am nächsten Sonntag, also das heißt der kommende Sonntag, nachdem dieser Podcast hier veröffentlicht worden ist, da gehe ich nochmal dann konkret auf die Einrichtung dieses Beckens ein, wie sich das dann in der Einrichtung alles so geschlagen hat und wie man so ein Becken dann auch für sich selber zu Hause einrichten kann. Genau, das ist so das, was es mit dem 80-Liter-Becken so auf sich hat. Aber es hat sich ja noch ein bisschen mehr getan als nur das. Denn wenn ich mal so ein bisschen rüberschiele zu meinem Community-Mini-M-Becken, ich muss feststellen, irgendwie das Becken gefällt mir nicht mehr so ganz. Und ich denke mal, in den nächsten Wochen, beziehungsweise so, wenn jetzt mal Silvester oder der Jahreswechsel vorbei ist, dann wird dieses Becken hier nach einem Jahr Standzeit dann auch, ich denke mal, erneuert werden müssen. Wir kommen gleich nochmal auf die Punkte zurück, warum ich jetzt das konkret machen möchte, aber mir gefällt es halt einfach nicht mehr, denn so ein bisschen, es ist halt so eine schwierige Sache. Normalerweise mag ich eigentlich, wenn Becken etwas länger stehen und man halt was länger von dem Layout was hat, aber irgendwie muss ich sagen, gefällt mir das Layout, was ich da damals hingezimmert habe, nicht mehr so ganz, beziehungsweise und da bin ich euch natürlich so ein bisschen dankbar, beziehungsweise sage ich mal, ist es auch was schwieriger, denn ich habe ja die Filter gewechselt. Das heißt, hier in dem 80-Liter-Becken hinter mir, da wurde ja ein neuer Biomaster-Filter eingefügt und den alten JBL-Außenfilter. Ja, die Bundeswehr knallt hier mit ihren Düsenjets übers Haus und dann denkt man, die Wände wackeln schon. Naja, wo waren wir stehen geblieben? Genau, wir waren dabei stehen geblieben, dass ich die Filter getauscht habe, beziehungsweise den JBL-Filter jetzt am Community Mini M-Becken dran habe. Und da haben schon einige Leute gesagt, als ich das damals hier in einem Podcast oder in einem Video angekündigt habe, ja, apropos, viel Spaß mit den Pinselalgen. Und ich wollte das eigentlich gar nicht ganz so wahrhaben, weil ich immer gedacht habe, okay, ich werde den Filter ja sowieso drosseln, ja, und da wird jetzt nicht so ein großer Durchsatz dann dabei sein, wo ich dann sage, okay, eigentlich sehe ich da jetzt nicht die Veranlassung, Angst zu haben, dass da Pinselalgen dadurch entstehen, aber ich muss halt einfach sagen, so ein bisschen hattet ihr natürlich auch recht und da muss ich mich dann natürlich auch belehren lassen, das mache ich ja dann natürlich auch gerne. Aber ja, so ein paar Probleme mit Pinselalgen habe ich jetzt schon, gerade natürlich in dem Bereich, wo der Ausströmer sitzt. Da geht man ja viel bei Pinselalgen davon aus, dass gerade in den Bereichen, wo viel Strömung ist, beziehungsweise wo ein Becken überfiltert wird, dass dann halt da auch dementsprechend Pinselalgen entstehen. Und diesen Fall habe ich jetzt und da mir das Layout auch irgendwie nicht mehr so gefällt, weil ich ja doch jetzt in den letzten Monaten schon eine relativ große Entwicklung hinter mir habe, was so Layouts, Design angeht. Ich würde immer noch nicht sagen, dass ich jetzt der perfekt Aquascaper oder was auch immer bin, sondern einfach nur, dass ich halt viele Dinge noch dazugelernt habe, wo man da sagt, okay, guck nochmal vielleicht da oder da drauf. Da bin ich ja schon in der letzten Podcast-Folge drauf eingegangen, was so aus meiner Sicht die besten Tipps für ein gelungenes Aquarium, für ein gelungenes Layout sind. Falls du dieses nicht kennst, ich verlinke dir nochmal unten in den Shownotes die letzte Podcast-Folge. Genau da nämlich bin ich drauf eingegangen. Und ja, dann bin ich mal gespannt, was denn so ja im kommenden Jahr in diesem Becken dann passieren wird. Eigentlich finde ich ja Steine immer noch am besten, also Wurzeln habe ich jetzt gemerkt, so wenn ich mir das Becken so angucke bzw. pflege, sind eigentlich nicht so meins, aber ich habe ja jetzt hier halt schon ein mega großes Steinbecken quasi hinter mir und ich denke mal, das wird weiterhin irgendwie ein Wurzellayout bleiben, aber ich muss da halt, oder vielleicht eine Kombination, wir werden sehen, aber das ist halt so ein Punkt, der mich dann noch im kommenden Jahr begleiten wird. Und dann ist halt auch natürlich die Frage, ja, geht man dann von diesem Außenfilter weg? Eigentlich, es ist halt immer so ein Problem, ne? Vielleicht kennt der ein oder andere das, der so ein bisschen technikaffiner ist. Das heißt, wenn man sich hin und wieder doch mal Sachen neu kauft, ohne dass sie jetzt kaputt sind oder sowas. Denn gerade für diesen Kanal probiere ich ja dann auch, oder für meinen Hauptkanal Aquaristik Kosmos probiere ich natürlich dann auch mal die ein oder andere Sache aus, um halt dann auch vielleicht eine Expertise mir so zu bestimmten Themen auch aufbauen zu können. Also das heißt zum Beispiel jetzt in dem Falle wollte ich einfach mal gucken, wie unterscheiden sich Biomaster-Filter dann halt von anderen Filtertypen, die man so hat, ne, dem JBL Crystal Profi oder was auch immer, Fluval, was auch immer, ich hatte ja schon viele Filter und dementsprechend entsteht ja dann mit der Zeit, ich habe jetzt nicht so viele Aquarien, aber trotzdem immerhin entsteht halt so ein kleiner Technikfriedhof, ne, also gerade die YouTuber, die das wirklich dann hauptberuflich machen und dann halt auch Lampen und sowas alles vielleicht noch reviewen, die werden das kennen, dass halt viele Sachen dann einfach übrig bleiben, wo man in dem Moment erstmal nichts mehr mit anfangen kann. Und da ist es dann halt für mich jetzt schade, einfach diesen Filter, den ich halt dann nicht mehr brauchen würde, dann einfach jetzt auf den Speicher zu legen oder in den Keller verstauben zu lassen. Deswegen war die Idee dann, okay, ich packe den dahin, dann habe ich auch ein bisschen bessere Strömung im Aquarium, beziehungsweise habe den dann auch weiter genutzt, aber ja gut, man sieht halt, so richtig funktionieren tut's nicht. Was ich auf gar keinen Fall mehr kriege, ist ein Hang-On-Filter, zumindest nicht den von Aquael, der Versamax Mini, weil der, also es mag natürlich auch mein Unvermögen gewesen sein, da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, aber der war jetzt so von dem, was ich von diesem Filter erwartet habe, nicht so, dass ich jetzt sage, okay, den würde ich da wieder dranhängen, dann wird es halt ein anderer Hang-On-Filter, aber vielleicht probiere ich auch nochmal meine Erfahrungen mit Innenfiltern zu sammeln. Wer weiß. Wir werden es dann in den kommenden Wochen dann auch sehen. Genau. Ja, was gibt's sonst noch? Ich habe gestern schon einen kleinen Community-Post rausgehauen, denn ich bin wirklich stolz, euch da mitteilen zu können, dass ich ab jetzt offizieller Partner von Aquasabi bin. Das heißt, Aquasabi hat mich in das Affiliate-Programm aufgenommen und ich darf jetzt quasi Links von Aquasabi verteilen, bei denen quasi mein Affiliate-Programm mit dranhängt. Das heißt, wenn ihr mich jetzt unterstützen wollt, dann könnt ihr gerne mal unten in die Shownotes reingucken. Da habe ich euch den Link reingepackt und über diesen Link bekommt ihr quasi Zugriff auf Aquasabi. Wer Aquasabi nicht kennt, Aquasabi ist halt einer, würde ich mal sagen, der größten Aquaristik- und Aquascaping-Shops online, die wir so hier in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum haben. Also mir wäre jetzt kein größerer Shop bekannt im Moment. Viele kennen Aquasabi zum Beispiel durch die Dünger, Aquarebell, Eigenmarken und dort kann man viele, viele Sachen kaufen und ich bin jetzt da dann in das Affiliate-Programm mit reingerutscht und darf euch dann halt beispielsweise Produkte, die ich euch verlinke, dann in diesem Affiliate-Programm mit verlinken, sodass ihr halt dann, dass für euch sich eigentlich nichts verändert, wenn ihr da drauf klickt, aber ich dann, wenn ihr den Kauf auch wirklich dann bei Aquasabi abschließt, eine kleine Provision für die Vermittlung mehr oder weniger bekomme. Und das ermöglicht mir halt, diesen Kanal hier noch weiter aufzuziehen, beziehungsweise meine Projekte, die ich hier mit diesem Kanal verfolge, mit meinem Hauptkanal, mit diesem Podcast-Kanal, dann halt noch weiter verfolgen zu können, auch größer machen zu können, vielleicht das ein oder andere mir mal erlauben zu können. Jetzt muss man natürlich auch sagen, es kommen so viele, also so viel Geld kommt da nicht rein. Ne? Also ich bin da auch ganz transparent. Ich mache das Ganze nicht hauptberuflich, sondern bin hauptberuflich Angestellter und mache das halt eher so in meiner Freizeit. Und das ist halt ein ganz nettes Taschengeld. Mehr ist es eigentlich auch nicht. Ne? Also ich kriege ja Einnahmen aus YouTube. Das heißt, die Werbung, die ihr vor meinen Videos seht, die kann ich ja dann quasi für meine Monetarisierung nutzen. Und ebenso habe ich jetzt quasi auf der einen Seite dann das Affiliate-Programm noch. Auf der anderen Seite gibt es auch, wie ich glaube, das kennt man so schon von ganz, ganz vielen YouTubern, dass man das Amazon-Affiliate-Programm hat. Aber trotzdem einfach allein aus dem Grund, weil ich halt bei Aquasabi schon so lange einkaufe beziehungsweise Aquasabi schon so lange kenne, fand ich es halt mega cool, dann da selber doch auch aufgenommen zu werden, was ja auch dann zumindest ein bisschen darauf hindeutet, dass man schon eine, ja ich sag mal, gewisse Relevanz so in diesem Umfeld hier hat, im Aquaristik- und Aquascaping-Umfeld, dass halt sich so ein Shop dazu entschließt und sagt, okay, hey, dir richten mir dieses Partnerprogramm ein. Genau, von daher finde ich das wirklich cool, denn ich halte auch Affiliate Links oder halt das Affiliate-Programm generell für eine sehr, sehr gute Idee, denn so muss ich euch jetzt nicht irgendwie irgendwas verkaufen, sondern wenn euch danach ist, könnt ihr dieses Produkt halt kaufen, was für euch dann auch keine Auswirkungen hat, wenn ihr über diesen Link einkauft, sondern es bleibt alles gleich und durch euren Einkauf bekomme ich dann eine kleine Provision und bin halt nicht darauf angewiesen, euch irgendwie ein Produkt quasi zu verkaufen in dem Sinne, sondern mir ist es egal, ob ihr jetzt in dem Shop dann vielleicht doch lieber einen anderen Hersteller wählt, als ich euch ihn vorgeschlagen habe, solange das halt über meinen Link funktioniert, dann ist das alles kein Problem und dann könnt ihr euch das Produkt aussuchen, was für euch am besten passt und ich gewinne trotzdem noch und von daher ist das halt für mich aus der Sicht eine klassische Win-Win-Situation für alle Beteiligten und von daher freue ich mich da mega. Ja, genau. Ansonsten war es das soweit, was diese Aquaristik und alles drumherum Thematik beschäftigt. Aber ich habe auch noch ein Thema und das ist eher so ein bisschen persönlicher, wo ich dann gesagt habe, okay, ich möchte ja auch den Podcast nutzen, dass der ein oder andere, der mich auch länger schon verfolgt, beziehungsweise Interesse daran hat, mich einfach so ein bisschen näher kennenlernen kann. Ne? Das heißt einfach, dass man so mal erkennt, wer ist das eigentlich hinter diesem Podcast, hinter diesem Kanal, weil das ja auch dann manchmal viele Dinge erklärt, beziehungsweise einfach, einfach so ein bisschen vielleicht auch Persönlichkeit mit reinbringt. Und weiß ich nicht, so ein richtiges Thema habe ich jetzt nicht, aber weil ich heute nochmal mit einem Kollegen darüber gesprochen habe, dachte ich, ist es vielleicht auch mal ganz cool, einfach darüber in so einem kleinen Podcast hier zu sprechen. Und zwar ist das Thema so, wie die allgemeine Stimmung jetzt gerade ist. Beziehungsweise, dass ja jetzt die Jahresend-Rallye mehr oder weniger losgeht oder schon begonnen hat, so in den letzten Wochen. Und man merkt jetzt aus meiner Sicht, finde ich, immer mehr, dass es doch jetzt wieder zum Ende des Jahres zugeht. Geschäftlich wie halt privat sind, glaube ich, viele Sachen, viele Themen, wo man dann sagt, okay, man hat irgendwie sich vielleicht Ziele mal Anfang des Jahres gesetzt oder gesagt, okay, dieses oder jenes möchte ich vielleicht bis zum Ende des Jahres erreicht haben und dann merkt man vielleicht so die letzten Wochen vor dem Jahreswechsel, ich weiß noch nicht, ob ich diese Themen oder diese Ziele vielleicht erreichen werde und ich fühle mich momentan so ein bisschen nicht ausgelaugt, ist vielleicht das ein falsches Wort dafür, aber im Endeffekt kann man sagen so, es sind jetzt die letzten Wochen so viele Dinge passiert, wo man dann auch sagen kann, okay, so viele Dinge, die in den Wochen halt dazugekommen sind, bin ich jetzt auch mal froh, wenn dann so über Weihnachten so ein, eigentlich das Leben so ein bisschen zum Erliegen kommt in dem Sinne, um das jetzt mal dabei zu behalten, dass man halt einfach mal so ein bisschen runterkommt mit seiner Familie zusammen, mit seinen Liebsten halt ein bisschen Zeit verbringen kann. Ich finde es auch immer sehr, sehr schön über die Weihnachtstage dann oder beziehungsweise die Tage zwischen Weihnachten und Silvester dann einfach auch mal zu Hause zu bleiben, einfach mal nichts zu tun oder vielleicht die Sachen so ein bisschen zu ordnen fürs nächste Jahr, weil das ist halt auch immer was ich mir jetzt die letzten Jahre angewöhnt habe, noch nicht mal mehr so im Hinblick auf YouTube, auf diesen Podcast hier, sondern generell auf eigentlich so meine Persönlichkeit, mein Leben, dass man halt einfach mal so überlegt, okay, was habe ich denn im letzten Jahr so erreicht, einfach mal innezuhalten, zu gucken, okay, wie könnte es denn im nächsten Jahr weitergehen und einfach diese Ruhe zu finden, sich damit zu beschäftigen, weil ich habe immer so das Gefühl, in dieser Welt, die gefühlt immer hektischer wird, immer mehr und mehr und mehr, und da nehme ich mich jetzt nicht mit aus, dass man das vielleicht auch selber pusht, ja, indem man sagt, okay, ich muss noch dahin, ich möchte noch dieses Video machen, ich möchte noch das im Geschäftlichen erreichen, wie auch immer, dass man da halt dann manchmal auch gar nicht mehr die Zeit findet, wirklich mal richtig nachzudenken, was sind denn eigentlich die Sachen oder die Werte, wo ich wirklich hinterstehe, die ich wirklich erreichen will, was mir persönlich wichtig ist, sondern man arbeitet quasi immer nur noch so seine To-Do-Liste ab, und das ist der einzige Punkt gefühlt im Jahr, wo mal alles so ein bisschen runterkommt, wo mal alles zum Erliegen kommt, weil ja auch eigentlich die meisten ja auch Weihnachten feiern und dementsprechend natürlich dann vielleicht im beruflichen Kontext dann halt alles ausfällt, beziehungsweise halt dann auch privat und was man alles so sonst noch nebenbei dann auch hat, einfach so ein bisschen runtergefahren wird. Und ja, ich kam mit einem Kollegen darüber zu sprechen, weil ich am 2.1. direkt wieder anfange. Und viele Leute, die ich kenne, die haben beispielsweise Kinder oder sowas, gerade so im beruflichen Kontext, und haben natürlich dann die Weihnachtsferien dann halt noch mit dabei, sodass sie halt dann Zeit mit ihren Kindern dann noch verbringen können. Und dann ist man halt mehr oder weniger alleine auf der Arbeit. Und ich finde das immer sehr, sehr entspannt, so die erste Januarwoche. Viele sagen ja, okay, da muss ich ja schon anfangen, wieder zu arbeiten. Aber ich finde es halt eigentlich immer eine sehr, sehr schöne Zeit, weil man da einfach mal die Möglichkeit hat, das, ich nenne es jetzt einfach mal das Gechillte, ja. Also das, was man halt so ein bisschen in der Ruhe mit über das Jahr, jetzt über das Ende des Jahres mitgenommen hat, dann vielleicht auch, wenn man jetzt nicht vielleicht Kontakt mit Kunden hat, ja, ich bin Softwareentwickler, mein Kontakt ist mit Code und nicht mit Kunden, ja, ist das vielleicht nochmal was anderes. Aber ja, im Endeffekt einfach dieses Wissen, okay, es findet halt so eigentlich noch kein Regelbetrieb statt, und man hat halt einfach mal die Möglichkeit, alle Sachen, die so übers Jahr liegen geblieben sind, vielleicht auch dann in Ruhe, sich mit Ruhe da dran zu setzen und zu lösen, vielleicht mal das ein oder andere auch außer der Reihe zu machen, was jetzt im normalen Regelbetrieb untergehen würde, was vielleicht da kein Gehör findet, das halt natürlich dann im beruflichen, wie aber auch halt im privaten Kontext, dass man halt einfach mal beispielsweise durch seine Akten durchgehen kann, ganz in Ruhe, weil halt einfach eigentlich am Anfang des Jahres noch nicht so groß was stattfindet. Man hat Silvester irgendwie hinter sich gebracht und freut sich dann, okay, puh, jetzt ist erstmal die ganze Feierei vorbei, und dann geht es dann irgendwann hier gerade so im Rheinland dann auch wieder Richtung Karneval, und das dauert aber dann meistens noch ein bisschen, und irgendwas muss man ja dann in den ersten Januarwochen machen. Und ja, von daher freue ich mich jetzt auf den Jahreswechsel, erstmal den Jahresausklang, dass man halt so, wenn jetzt einfach mal diese Jahresendrallye, so nenne ich es jetzt einfach mal, vorbei ist, dass man da dann über Weihnachten runterkommt. Und das wünsche ich auch jedem, dass man halt die Möglichkeit zumindest hat, wenn man es möchte, einfach mal das Jahr Revue passieren lässt und dann halt überlegt, was war gut, was war schlecht, was kann man vielleicht im nächsten Jahr besser machen. Weil ich denke immer, wir lernen aus den Sachen, die vielleicht im Jahr nicht so gut gelaufen sind. Wir müssen uns natürlich auch immer daran erinnern, was ist im Jahr gut gelaufen, ja, dass man nicht immer nur so pessimistisch denkt. Da muss ich mich dann auch selber manchmal so ein bisschen bremsen, weil man dann immer sagt, ja, das ist nicht gut gelaufen, das ist nicht gut gelaufen, das ist nicht gut gelaufen. Vielleicht auch einfach mal zurückzublicken und zu sagen, hey, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ja, ich wollte aber unbedingt die 15.000 Abonnenten erreichen, habe sie aber jetzt nicht erreicht. Ja, mein Gott, es sind jetzt zum jetzigen Zeitpunkt auf meinem Hauptkanal Aquaristik Kosmos 12.000 Leute, die mir da folgen. Da bin ich mega, mega dankbar. Und einfach sich dieses Bewusstsein zu schaffen, was man dann eigentlich in den vergangenen Jahren, im vergangenen Jahr vielleicht auch nur dann geschafft hat, und nicht immer nur dieses höher, schneller, weiter, mehr, 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 sondern dass man vielleicht dann auch mal reflektiert, okay, es ist vielleicht auch gut, so wie es gerade ist, und nicht immer nur danach strebt, was halt dann vielleicht etwas weiter weg ist. Gut, das hat jetzt eigentlich gar nichts mehr mit dem Aquaristik-Thema zu tun, aber ich dachte, ich fand es jetzt einfach mal ganz cool, das dann halt auch hier in einem Podcast, in der Podcast-Form so mit reinzubringen. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt noch zu den zwei Punkten, die ich dann für diesen Podcast noch mitgebracht habe. Und das ist zum einen die Beleuchtungszeit innerhalb der Einfahrphase oder nach einer Neueinrichtung. Denn ich habe jetzt gemerkt, ich habe einen kapitalen Fehler gemacht und habe gedacht, okay, das ist vielleicht der Anlass, um einfach nochmal mit euch über diese Thematik zu sprechen. Denn wenn man ein Becken neu einrichtet, dann ist es ja so, dass man da auch meistens neue Pflanzen mit einbringt. Und gerade wenn man beispielsweise in vitro, aber auch natürlich Töpfchenpflanzen einbringt, dann sind das meistens Pflanzen, die über Wasser vorgezogen werden. Denn diese Pflanzen werden nicht irgendwo in einem Aquarium vorgezogen, sondern meistens beispielsweise bei Tropica, bei Dennerle oder wo auch immer man diese Pflanzen kauft, die werden dort halt in Gewächshäusern vorgezogen und wie ganz normale Blumen quasi dann einfach in diesen Pöttchen großgezogen. Nur, ich glaube, bei solchen Blattpflanzen oder Stängelpflanzen, die halt alleine sonst nicht stehen könnten, die werden wahrscheinlich dann auch unter Wasser nachgezogen. Aber eigentlich alle anderen Pflanzen werden emers, also über Wasser nachgezogen oder vorgezogen. Und wenn sie dann bei dir ins Becken reinkommen, dann ist es ja so, dass sie auf einmal unter Wasser stehen und damit halt auf ein submerses Wachstum umschalten müssen. Und genau das ist nämlich der Punkt, wo dann auch die Beleuchtung bzw. die Düngung zukommt. Denn wir müssen uns natürlich überlegen, die Pflanze hat jetzt erstmal einen Umstellungsprozess zu machen. Das heißt, sie muss sich umstellen, denn alle Blätter, die die Pflanze hat, das sind Blätter, die quasi über Wasser funktionieren. Aber sie muss sich halt umstellen auf ein Wachstum, was halt auch unter Wasser funktioniert. Und da kann die Pflanze eigentlich gar nicht so viel an externen Sachen noch brauchen. Das heißt, sie braucht nicht so viel Licht, sie braucht nicht so viel Dünger, weil sie halt einfach mit dem Umstellungsprozess an sich erstmal noch beschäftigt ist. Und erst danach fängt sie dann das Wachstum auch unter Wasser an, dass halt dann auch neue Blätter ausgebildet werden und so weiter und dass sie halt in die Höhe wächst beispielsweise. Und hier ist es jetzt so, dass man da natürlich gerade in der Einfahrphase aufpassen muss, dass man beispielsweise diese beiden Faktoren, also die Beleuchtung und den Dünger, halt nicht übermäßig im Becken hat. Also das heißt zu viel Beleuchtung und zu viel Dünger, denn das würde beispielsweise dann anderen Pflanzen oder anderen Pflanzenarten, nämlich den Algen, sehr, sehr gut passen, dass man auf einmal dann so viel Licht und so viel Nährstoffe zur Verfügung hat. Und das kann halt im schlimmsten Falle dazu enden, dass halt auf einmal eine Algenexplosion mehr oder weniger in deinem Becken stattfindet. Wenn du natürlich jetzt in der Einlaufphase bist, ist ein gewisser Algenbewuchs vollkommen normal. Ja, jedes Becken muss sich erstmal wirklich einfahren und wirklich eine biologische Stabilität erhalten. Und von daher ist es vollkommen normal, wenn du Algen in deinem Becken hast. Problem ist an der Stelle, wenn du jetzt beispielsweise direkt ein Aquarium und du hast eine sehr, sehr hohe, also sehr große Beleuchtung, also die sehr lichtstark ist und du würdest jetzt auf einmal direkt von Anfang an 12 Stunden dein Aquarium beleuchten, dann kann das halt dazu führen, dass es nicht mehr ganz so gut für deine Algen ausgeht, beziehungsweise für deine Pflanzen ausgeht, denn das Ganze wird natürlich dann, weil die Pflanzen das halt nicht verwerten können, dann halt auch gerne, sehr, sehr gerne von den Algen genutzt, weil sie halt dann ein gewisses Milieu schon vorfinden, das heißt schon gewisse Nährstoffe, die Pflanzen nicht aufbrauchen, beziehungsweise halt auch Licht, was halt nicht gebraucht wird, in Anführungszeichen, gebraucht ist dabei relativ, ne? Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und von daher sollte man da an der Stelle erstmal schrittweise mehr oder weniger das Ganze dann über die Wochen erhöhen. Und ich habe jetzt hier den Fehler halt gemacht, dass ich meine Beleuchtung einfach so stehen gelassen habe, wie sie quasi bei dem alten Becken dann halt auch eingestellt war. Das heißt, ich sag mal so grob ungefähr 8, 8,5, 9 Stunden oder sowas habe ich eingestellt, wenn man jetzt so die Dimmphasen mit einrechnet und natürlich dann weiterhin auf 70% laufend. Und das ist natürlich hier für gerade so ein Becken, was gerade noch in der Einfahrphase in Anführungszeichen ist. Ne? Der Filter ist natürlich eingefahren, weil ich den schon vorher am Becken hatte, aber alles andere muss ich natürlich erstmal finden und auch gerade die Pflanzen müssen anfangen, erstmal sich auf dieses submerse Wachstum umzustellen. Und da ist es halt natürlich dann so, dass man das Schritt für Schritt machen sollte. Und ich sehe jetzt beispielsweise hier bei mir hinterm in dem 80-Liter-Becken, dass gerade beispielsweise der Sandweg jetzt schon eine ganz leichte grüne Schicht, also quasi eine Staubalgenschicht beziehungsweise einen grünen Belag aufweist, beziehungsweise meine Scheiben auch jetzt langsam anfangen zu veralgen. Und da habe ich dann gemerkt, oh, da war doch was, okay, ich sollte vielleicht mal die Beleuchtung etwas runtersetzen und habe sie jetzt erstmal auf 6 Stunden gesetzt, dass dann halt in diesen 6 Stunden das Becken nur beleuchtet wird und danach dann halt, ich sag mal, in den nächsten 1-2 Wochen, beziehungsweise sagen wir mal eher 3 Wochen, das Ganze dann immer so eine halbe Stunde irgendwie oder eine Stunde verlängern, sodass man halt dann auf diese Stundenzahl beziehungsweise Beleuchtungsdauer kommt, die man dann auch haben will. Und genauso würde ich das halt auch machen mit Dünger, den man einbringen will. Das ist zwar jetzt ein eigener Punkt, aber vielleicht auch nochmal hier angesprochen, denn das Ganze ist ja so ein Dreieck, so nenne ich es halt eigentlich immer. Man hat auf der einen Seite hat man die Beleuchtung, den Dünger beziehungsweise das CO2, das sind so die 3 Komponenten, die du für ein gutes Pflanzenwachstum brauchst. Und hier ist es jetzt natürlich so, dass genau dasselbe, was für die Beleuchtung gilt, natürlich auch für den Dünger gilt, denn deine Pflanzen können von Tag 1 noch nicht was mit 100% Dünger in deinem Aquarium anfangen, sondern man kann das halt auch, gerade wenn man beispielsweise Soil benutzt, der ja sowieso in der Anfangsphase auch einen gewissen Teil an Nährstoffen an das Wasser abgibt, weil es halt einfach direkt ausgeschwemmt wird, kann man sich halt da auch dann so Schritt für Schritt an das richtige, an die richtige Dosierung ranwagen. Und hat halt so die Chance oder das Risiko minimiert, dass halt die überschüssigen Nährstoffe oder halt das Licht, was von den Pflanzen noch nicht verwertet werden kann, in Anführungszeichen, dass das halt dann den Algen zugutekommt. Und das ist halt so das Thema Beleuchtungsdauer in der Einfahrphase. Und dann habe ich hier noch etwas, das wird den einen oder anderen vielleicht auch interessieren. Wir haben ja gerade über In-Vitro-Töpfchen gesprochen. Für die Leute, die jetzt nicht hier auf YouTube zuhören, ich habe jetzt hier mal gerade 2 kleine In-Vitro-Pöttchen gezeigt. Und da stellt sich natürlich die Frage, hey, was mache ich jetzt damit? Ich habe vielleicht noch was übrig oder habe vielleicht gerade keine Zeit, einfach mein Aquarium einzurichten. Kann ich denn beispielsweise auch Pflanzen zwischenlagern, so nenne ich es jetzt einfach mal, bis ich sie verwerte? Und da habe ich gedacht, okay, das ist vielleicht auch noch mal eine kurze Erwähnung in einer Podcast-Folge wert, denn ich habe jetzt hier in dem Falle beispielsweise einmal HCC, ein Töpfchen HCC und einmal Java-Moos, was ich halt für meine Bäumchen benutzen möchte, und ich bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen, diese Bäumchen halt wirklich zu erstellen, weil ich das Ganze auch in einer Videoform verpacken möchte, und es war halt einfach jetzt, wie eben schon angekündigt durch diese Jahresendrallye, gar keine richtige Zeit, mich dahinzusetzen, um diese Bäumchen zu gestalten und das Video aufzunehmen. Und das Ganze steht jetzt hier, ja, ich würde jetzt sagen, so grob 4 Wochen steht das Ganze jetzt hier bei mir, schön kühl auf einer Fensterbank. Also die Fensterbank ist an sich kühl, weil die ganze Zeit so ein bisschen die Kälte von außen doch noch nachzieht, aber natürlich trotzdem auch noch Licht von draußen auf diese Pöttchen drauf fällt oder auf diese In-Vitro-Töpfchen drauf fällt. Und also man muss sagen, auch nach 4 Wochen, gerade das Moos sieht noch top aus, wie gerade am ersten Tag. Beim HCC, da merkt man so langsam, dass hier der untere Teil, also da, wo wahrscheinlich das Nährgel auch ist, die Blätter anfangen so ein bisschen gelber zu werden. Das heißt, dass man da sagt, okay, von unten fängt es jetzt langsam an zu gammeln, aber jetzt muss man halt auch schon sagen, das steht jetzt schon 4 Wochen rum. Und ich habe aber mal gehört, dass man Moose auch relativ lange lagern kann. Das heißt, gerade wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte mal irgendwie ein In-Vitro-Töpfchen mit Moos etwas länger lagern, ist das überhaupt gar kein Problem. Beziehungsweise wenn du halt dann Stängelpflanzen oder halt Bodendecker oder sonst was hast, ist das auch kein Problem, die zu lagern als In-Vitro-Töpfchen. Man muss halt da nur darauf schauen, dass die einfach nicht zu groß werden. Ja, da halt irgendwann, wenn du Stängelpflanzen hast, auch irgendwann einfach mal das Pöttchen voll ist. Und dann ist halt die Frage, sind die noch so gut einzupflanzen, ne? Von daher kann man da halt so ein bisschen schauen. Wenn du Töpfchenpflanzen hast, ist das halt das Ganze ein bisschen anders. Da ist es ein bisschen, schwieriger, das Ganze zwischenzulagern. Da würde ich es halt einfach so machen, dass ich beispielsweise die entweder halt ins Aquarium reinstelle, ne? Wenn ich jetzt weiß, sowieso, ich möchte mein Becken neu einrichten, kann ich die Pflanzen halt auch einfach mit in das Aquarium reinwerfen, in Anführungszeichen, und dann sagen, okay, die lasse ich jetzt erstmal, bis ich dann die Neueinrichtung mache, dann da drinne. Ansonsten, wenn du jetzt kein Aquarium hast, wo sie sie reinlegen kannst mit Beleuchtung, kann man auch immer wieder einfach einen Topf nehmen beispielsweise oder einen Eimer, die da reinstellen natürlich und dann halt ja vielleicht mit einer kleinen Lampe, also hier so eine LED, die ich jetzt zum Beispiel hier für mein Aquasabi. Quatsch, für mein Wabi-Kusa. So, Wabi-Kusa am Nutzen bin, kann man natürlich darüber hängen, einfach, dass die Pflanzen halt ein bisschen Licht haben. Wenn sie mal ein oder zwei Tage gar kein Licht haben, dann ja, ist es auch nicht so, dass die Pflanzen danach direkt kaputt sind. Man sollte halt nur beachten, dass man die dann, ich sag mal, relativ zeitnah, also ich sag mal innerhalb von einer Woche, dann vielleicht auch in ihr neues Zuhause dann umpflanzt. Gut, das soll es dann von dieser Podcast-Folge gewesen sein. Ich danke dir ganz herzlich, dass du hier zugehört hast. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Und dann würde ich sagen, mach's gut, bis dahin, ciao.
Das war Aquaaffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper. Wenn du auf YouTube zuschaust, vergesse bitte nicht, den entsprechenden Kanal zu abonnieren. Andernfalls bewerte doch bitte diesen Podcast und schaue gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Also, bis dann!